SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon und mit Romanen über Eltern und Verluste, mit einem Bücherliebhaber und zwei Jubiläen und mit Musik von The Smiths. Wir begehen heute zwei Jubiläen. Eines davon betrifft die englische Band The Smiths. Deren zweites Studioalbum Meat is Murder erschien vor exakt 40 Jahren am 14. Februar 1985. Die Platte, die nicht nur wegen ihres griffigen Titels schnell ikonischen Status erreichte, gilt bis heute als eine der wichtigsten Popalben des 20. Jahrhunderts und das nicht nur für Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Aber wir wissen, auch in der Literatur ist jedes Jahr ein Jubiläumsjahr. Vor 150 Jahren wurde der Dichter Rainer Maria Rilke geboren und zwei Neuerscheinungen unternehmen den Versuch, ein frisches Licht auf den wohl bis heute meistgelesenen deutschsprachigen Lyriker zu werfen. Außerdem besprechen wir die neuen Romane von Fernando Aramburu und Feridun Çaymoğlu, stellen die Frage, ob ein Literaturfestival in Krisenzeiten auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat, und folgen der Österreicherin Monika Helfer auf den Spuren ihres Vaters. Der leitete ein Kriegsopfer-Erholungsheim in den Bergen. Und Sie hören The Headmaster Ritual von The Smiths. Fernando Aramburu wurde im baskischen San Sebastian geboren, lebt aber bereits seit den 1980er Jahren in Hannover. Berühmt wurde Aramburu mit seinem opulenten Roman Patria, der die Vorlage für eine achteilige Serie abgab und die Geschichte zweier verfeindeter Familien vor dem Hintergrund der Anschläge der baskischen Terrororganisation ETA erzählte. Aramburus neuer Roman Der Junge, der in der kommenden Woche erscheint, knüpft an diesen Erfolg an. Die Filmrechte sind bereits an Netflix verkauft. Es ist ein Buch, das auf einer wahren Begebenheit in einem kleinen baskischen Ort basiert und das von Schmerz, Erinnerung und Neuanfang handelt. Theresa Hübner hat Der Junge gelesen.
Jeden Donnerstag macht sich der alte Nicasio auf den Weg zum Friedhof. Ob es regnet oder schneit, ob ihn der Ischias zwickt oder die Lunge Probleme macht. Der alte Herr lässt sich nicht abhalten, denn er will den kleinen Nuko besuchen, seinen Enkel, der hier in einer der Grabnischen liegt.
Wie üblich haucht er auf das Glas, wischt mit seinem Taschentuch darüber, beugt sich näher heran und sagt: Ich hole dich hier raus, Nuko. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber ich hole dich hier raus. Nur Geduld.
Am 23. Oktober 1980 ist Nicasios Enkel Nuko gestorben. Seine Schule im kleinen Dorf Ortuella im Baskenland explodierte aufgrund einer defekten Gasleitung. 50 Kinder und 3 Erwachsene verloren ihr Leben. Die Explosion war noch in 6 Kilometern Entfernung zu hören. Das Unglück traumatisierte die kleine Gemeinde, die furchtbaren Bilder prägten sich ins kollektive Gedächtnis ein.
Zwischen den Trümmern sah man geborstene Schreibpulte und verbogene Stühle. Überall lagen die Körper 5- oder 6-jähriger Kinder auf der Straße, blutüberströmt, zerfetzt, die Kleidung zerrissen. Einige waren durch die Luft geflogen und verrenkt und entstellt auf einer Seite des Schulhofs gelandet. Und wo bis kurz vor Mittag noch die Klassenräume der Kleinsten gewesen waren, gähnten jetzt 3 gewaltige Löcher.
Diese reale Katastrophe bietet die Grundlage für Fernando Aramburus neuen Roman »Der Junge«. Die Geschichte konzentriert sich auf die Familie des bei dem Unglück gestorbenen kleinen Nuko. Aramburu erzählt das gemeinsame Trauma des kleinen Ortes anhand der Familie des toten Nukos. Großvater Nicasio, Mutter Mariache und Vater José Miguel. Die Geschichte wird aus der Perspektive von Mariache und eines Erzählers geschildert. Zudem gibt es eine dritte, distanziertere Ebene. Der Roman und durch ihn der Autor selbst meldet sich zu Wort und reflektiert den eigenen Schreibprozess. Er sei, lässt der Text seine Leserinnen und Leser wissen, nur eine Summe von Wörtern, die so angeordnet sind, dass sie eine Bedeutung erlangen. Da sich das Unglück von Ortuella wirklich ereignet hat, es sich also nicht um fiktives Leid handelt, ist sich der Text seiner Verantwortung bewusst. Er kann, wenn der Autor nicht sorgfältig genug vorgeht, ins Melodramatische abrutschen. Oder schlimmer noch, er müsse sich vorwerfen lassen, eine gute Geschichte auf Kosten des Leids der Hinterbliebenen zu erzählen.
Trotzdem bedrängt mich die Sorge, gegen meinen Willen zu kunstvoll, zu literarisch zu werden und am Ende ein Büchlein hervorzubringen, das wie ein Roman daherkommt und Gefahr laufen könnte, mögliche Leser zu Beifall oder sogar zu Lob zu bewegen. Und dies auf Kosten einer Tragödie, die für viele Familien ein furchtbarer Schicksalsschlag gewesen ist.
Doch die Sorge des Textes, die Sorge Aramburus, ist unbegründet. Denn das Buch trifft immer den richtigen Ton. Das gelingt auch, weil sich Aramburu als Erzähler zurücknimmt. Er verzichtet auf Metaphern und andere sprachliche Stilmittel, baut nicht künstlich Spannung auf durch Cliffhanger oder überraschende Wendungen. Stattdessen erkundet Aramburu die inneren Dramen und das Leid seiner Charaktere auf taktvolle Weise und gibt ihnen so angemessenen Raum. José Miguel will sich nicht von der Traurigkeit besiegen lassen und überredet Mariache dazu, mit ihm ein weiteres Kind zu zeugen. Doch Mariache verliert nach und nach alle Zuneigung zu ihrem Mann. Die stärkste Figur ist der alte Nicasio, der sich trotzig weigert, den Tod seines Enkels zu akzeptieren. Der Schmerz des alten Mannes ist in vielen Szenen greifbar. Als Mariache das Kinderzimmer ausräumen will, baut der Großvater kurzerhand alles in seiner eigenen Wohnung wieder auf.
Nicasio wollte in seiner Wohnung nicht nur Nukos Möbel wieder originalgetreu aufstellen, sondern desgleichen mit dem Inhalt der Schubladen verfahren, mit den Bildern an den Wänden, den Figürchen, Büchern, den herumliegenden Spielsachen. Zu diesem Zweck verbrachte er, da er keinen Fotoapparat besaß, einen ganzen Nachmittag in der Wohnung seiner Tochter, machte allerhand Notizen und zeichnete unzählige Pläne.
Es gibt wohl keine perfekten Worte, um den Verlust eines Kindes zu beschreiben, aber dieses Buch kommt ganz nah heran. Aramburu gelingt es, das unermessliche Leid mit Respekt und Feingefühl zu schildern, ohne ins Sentimentale abzudriften. Einzig das abrupte Ende der Geschichte überzeugt nicht. Die Handlung franzt aus, verliert sich in privaten Details von Mariache. Insgesamt wirkt das Büchlein schlicht zu schmal, die Geschichte nur halb fertig erzählt. Warum Aramburu seinen Roman Der Junge so kurz gehalten hat, bleibt sein Geheimnis. Frühere Werke wie der Bestseller Patria oder auch Die Mauersegler waren epochale, dicke Bücher. Dennoch bleibt Der Junge ein intensives und tief berührendes Leseerlebnis. Und trotz seiner Kürze entfaltet der Roman eine große emotionale Wucht. Nicht zuletzt durch Aramburus präzise, schnörkellose Sprache, die den Schmerz umso eindringlicher macht.
Sagt Theresa Hübner über Der Junge, den neuen Roman des baskischen Autors Fernando Aramburu, der in der kommenden Woche in der Übersetzung von Willi Zurbrücken im Rowohlt Verlag erscheint. Das Buch hat 256 Seiten und kostet 25 Euro. The last night of the fair, by the big wheel generator, a boy is stabbed when his money is grabbed, and the air hangs heavy like a gull in wine. She is famous, she is funny, an engagement ring doesn't mean a thing to a mind consumed by brass and money. And I walk home alone, I might walk home alone, but my faith in love is still too foul. The last night of the fair, from a seat on a whirling waltzer, a skirt has sent for a watching eye, it's a hideous trait on a mother's side. From a seat on a whirling waltzer, a skirt has sent for a watching eye, it's a hideous trait on a mother's side. And though I walk home alone, I walk home alone, but my faith in love is still too low. Selbst Menschen, die wenig oder nur sehr selten mit Lyrik in Verbindung kommen, kennen Rainer Maria Rilke. Zumindest kennen sie einige seiner Verse. Sie finden sich in Wandkalendern, Jubiläums- und Todesanzeigen. Vor allem aber kennen die meisten wohl dieses eine Gedicht, Der Panther. Altrocker Udo Lindenberg hat es eingesungen und sogar Torwartlegende Oliver Kahn hat den Panther einmal in einem Interview rezitiert und das noch nicht einmal schlecht. Rilke, 1875 in Prag geboren, gilt als der meistgelesene deutschsprachige Dichter und damit läuft er selbst einer Größe wie Goethe eindeutig den Rang ab. In diesem Jahr, am 4. Dezember, ist Rilkes 150. Geburtstag. Auch in Aussicht auf seinen 100. Todestag Ende 2026 ist daher schon jetzt ein umfangreiches Rilke-Jubiläumsjahr angebrochen. Den Auftakt machen zwei neue und sehr umfangreiche Biografien. Die eine hat die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, Sandra Richter, verfasst, Titel Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben. Die andere stammt aus der Feder des Literaturkritikers und Wissenschaftlers Manfred Koch und heißt Rilke, Dichter der Angst. Meine Kollegin Silke Arning hat beide Biografien gelesen, darüber sprechen wir jetzt. Frau Arning, guten Tag.
Hallo.
Frau Arning, ein solch außerordentliches Jubiläumsjahr ist natürlich Anlass genug, um sich mit diesem Dichter, dem geheimen König der deutschen Seele, wie der Literaturwissenschaftler Peter Demetz ihn getauft hat, intensiv zu befassen. Aber unter welcher besonderen Fragestellung nähern sich denn die beiden Biografien Rilke an?
Für Sandra Richter kann man das ganz schnell erklären. Sie leitet das Deutsche Literaturarchiv in Marbach und das hat vor 2 Jahren die Bestände des Rilke-Archivs in Gernsbach übernommen. Und so gesehen sitzt dann eben Sandra Richter direkt an der Quelle und sie hat neues Material, also Notizbücher zum Beispiel, Skizzenbücher, ausgewertet. Das aber dann im Zusammenspiel mit bereits bekannten Dokumenten, mit Briefen beispielsweise, analysiert. Und interessant ist jetzt zum Beispiel, dass sich der Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker Manfred Koch auf ähnliche Quellen stützt, also zum Beispiel auf identische Briefausgaben. Aber er betrachtet den Dichter unter einer bestimmten Perspektive. Dichter der Angst eben lautet seine Biografie. Und damit greift er, wie er dann auch gleich im ersten Satz betont, eine durchaus gängige Anschauung auf. Also Angst als Markenzeichen dieses Dichters, der diese Grundbefindlichkeit bis zur letzten Gewissheit auszuloten habe. Also erst dann könne diese Angst in Freude und damit in neue künstlerische Produktivität umschlagen. Und Umschlag, so bezeichnet Rilke selbst diesen Prozess, den er an sich festgestellt haben will. Nach einer Weile der Rilke-Euphorie in den vergangenen 2 Jahrzehnten sei dieser Aspekt vor lauter Überschwang verloren gegangen, schreibt Koch, und das will er eben mit der vorliegenden Biografie behutsam korrigieren. Und er macht das interessanterweise nicht, indem er jetzt eine psychologische Studie Rilkes abliefert. Koch greift auf das Werk selbst zurück, auf Briefe, auf Erzählungen, um Aussagen über die Angstbefindlichkeit Rilkes machen zu können. Das Leben im Werk sichtbar machen ist eben ein Gesicht dieser Biografie, die aber zugleich auch die Lebensgeschichte Rilkes erzählt.
Schauen wir doch zunächst einmal etwas genauer jetzt auf Sandra Richters Rilke-Biografie. Worin liegt das Neue in Ihrer Sichtweise und vor allen Dingen, wie hat sich der Rilke-Kosmos durch diese Archivfunde verändert?
Das sieht man auf den ersten Blick. Also jedem Kapitel zum Beispiel sind so kleine Abbildungen vorangestellt. Das sind diverse Fotos, aber es sind vor allem erste Einblicke jetzt in diese Notiz- und Skizzenbücher. Und da sieht man, Rilke hat wunderbare, sehr detaillierte Zeichnungen angefertigt von einer Rüstung oder von einem Segelschiff, das ihm dann offensichtlich auf einer Ägyptenreise begegnet ist. Er führt ein ganz penibles Haushaltsbuch. Da sind alle Einnahmen und alle Ausgaben vermerkt und dann wiederum, dann kritzelt er so ein paar ganz schnelle Notizen aufs Papier über einen Science-Besuch. Und wenn man das so ein bisschen studiert, dann bekommt man eine winzige Ahnung davon, welche Vorarbeiten sich später dann zu einem Text, zu einem Vers verwandelt haben mögen. Aber bei Sandra Richter geht es auch um eine andere Wahrnehmung dieses Dichters, der ja in der Vergangenheit gern als Einsiedler so angesehen wurde, einer, der die Einsamkeit sucht. Und das betont Rilke ja auch selbst immer wieder. Er braucht das, um künstlerisch produktiv sein zu können. Das stimmt einerseits. Andererseits zeichnet die Germanistin hier einen Rilke, der mit ganz großem Engagement ein weites Netzwerk pflegt, der Kontakte hat zu Künstlerinnen und Künstlern, zu Verlegern, zu Mäzenen und Freundinnen. Und er weiß es wunderbar, diese alle zu seinem Vorteil zu dirigieren. Also er war charismatisch einfach. Einen Menschenfänger nennt ihn Sandra Richter. Der konnte gesellig sein und heiter, dann aber auch ganz egoistisch so seinen für ihn günstigsten Weg einschlagen. Und da glänzt er zum Beispiel im Leben seiner Tochter Ruth durch konsequente Abwesenheit. Da hat er zwar immer ein schlechtes Gewissen, aber im Sinne seiner eigenen künstlerischen Weiterentwicklung ist das eben unvermeidbar. Und das Kapitel über diesen verlorenen Vater, das fand ich so mit Blick auf Rilkes persönliche Befindlichkeit sehr aufschlussreich. Ebenso wie auch der Blick in die Beziehung von Rilke und Ehefrau Clara, die bei Sandra Richter quasi so zur Spielmacherin wird. Also sie schreibt, Zitat, sie, also Clara, brachte ihm also Rilke bei, zu schauen, innezuhalten, sich für die Natur und die Kunst zu öffnen.
Das scheint mir ein entscheidender Unterschied zu sein zu der Biografie von Manfred Koch, in der ja Rilkes Ehefrau Clara Rilke-Westhoff deutlich weniger im Mittelpunkt steht. Manfred Koch hat sich ja in erster Linie auf das Angstthema, wie er es nennt, fokussiert. Was bedeutet das konkret?
Das sieht man auch gleich zu Beginn. Da fällt er aus dieser chronologischen Erzählung aus und sein Buch beginnt mit Rilkes erstem Aufenthalt in Paris 1902. Rilke hatte da den Auftrag angenommen, eine Studie über den Bildhauer Rodin anzufertigen. Also auch für ihn war das damals eigentlich ein ganz wunderbarer Anlass, um sich auf diesem Weg so ein bisschen von seiner Familie zu entfernen und den Aufgaben, die damit verbunden waren. Aber diese, wie er es nennt, heilige Einsamkeit, sie mag sich dann im bunten Großstadtgetümmel nicht so wirklich einstellen. Das ganze Unglück dieser Tage, das mündet dann in Rilkes sicher bekanntestes Gedicht, in den Panther. Da geht es eben genau um diese Angstdichtung, um eine Produktivität, die aus Angst und Verzweiflung entstehen kann und die Rilkes Dichtung eine ganz neue Qualität verleiht und die er dann letztlich auch Rodin abgeschaut hat. Also Rilke, schreibt Manfred Koch, begriff sich von nun an als eine Art Bildhauer mit Worten und er begründet diese Aussage mit einer sehr, sehr detaillierten Gedichtanalyse. Auch Koch beschäftigt sich zwar im Folgenden mit der Biografie, aber er legt auch dann deutlich andere Schwerpunkte, also die Russlandreise Rilkes mit seiner Freundin und Mäzenin Lou Andreas Salome, die bekommt eine zentrale Stellung. Und in einer weiteren Werkanalyse dann der Duineser Elegien, da beschreibt er ganz genau auch die emotionale Zerrissenheit dieses Dichters, der sich eben zwischen Angst und Erhabenheit bewegt. Die Kunst ist ein Ding viel zu groß und zu schwer und zu lang für ein Leben. So bringt Rilke selbst sein verzweifeltes, lebenslanges Ringen auf den Punkt.
Lebenslanges Ringen, das ist gut, ja. Ich möchte an dieser Stelle, vielleicht passt das auch, meinen persönlichen lyrischen Hausgott, den Lyriker Gottfried Benn, ins Spiel bringen. Der nannte Rilke einen, ich zitiere, Verfertiger von Reimplastilin. Das ist natürlich unfair, aber die Kritik, dass Rilkes Gedichte auch immer am Süßlichen entlang balancieren, die gehört ja ebenfalls zum Inventar. Gehen Richter und Koch darauf ein?
Da sprechen Sie einen wirklich interessanten, auch unterhaltsamen Punkt an, wie ich finde. Es gibt ja da einmal diese absoluten Rilke-Fans. Ein Beispiel dafür ist das 2001 aufs Gleis gesetzte Rilke-Projekt. Da sprechen bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler Rilke-Werke ein. Aber es gab eben auch eine Zeit der Rilke-Häme, wie Manfred Koch schreibt. Und er betont, er selbst habe auch zu denen gehört, die sich mit Gottfried Benn oder auch mit Bertolt Brecht nur zu gern über Rilke lustig gemacht haben. Der Autor, also in dem Fall Manfred Koch, er hatte eine Wandlung durchgemacht, nachdem ihm seine Frau, die Schriftstellerin Angelika Overath, Rilkes Roman Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge zu lesen gegeben hat. Und erst über den Malte habe er sich dann dieses Werk Rilkes erschließen können, sagt Manfred Koch. Und er bringt es dann noch auf diesen Punkt, Rilke sei zweifellos einer der großen Manieristen der Weltliteratur. Auch Benn, muss man sagen, hat sich übrigens später, also später heißt ab 1946, vom Rilke-Verächter zum Rilke-Bewunderer entwickelt. Das hat Sandra Richter bemerkt. Richter als auch Koch ordnen diese völlig konträre Wahrnehmung Rilkes dann letztlich in einen viel größeren Rahmen ein. Und der wird bestimmt maßgeblich durch die Interpretation der beiden Philosophen Martin Heidegger und Theodor Adorno. Heidegger beispielsweise, der feiert Rilke als sehenden Dichter, der mit seiner Lyrik existenzielle Fragen beantwortet. Adorno hingegen bezeichnet Rilkes Dichtkunst, Zitat, als bräunlichen Kitsch für eine kulturell ignorante Konsumgesellschaft, schreibt Sandra Richter. Also man kann sich vorstellen, dass eine solch gegensätzliche Diskussion um Rilke nachwirkt. Beide Positionen hätten sich letztlich als unhaltbar erwiesen, sagt Sandra Richter. Die Rilke-Forschung habe diese Aussagen widerlegt.
Zumal man ja auch nicht immer ganz ernst nehmen muss, was Gottfried Benn über Kolleginnen und Kollegen gesagt hat. Das muss ja auch mal gesagt werden. Genau. Für wen sind denn diese beiden Biografien geschrieben? Richten sie sich eher an ein Publikum mit Vorkenntnis oder kann man auch tatsächlich als Nicht-Rilkianer anfangen, dort einzusteigen?
Absolut. Man kann für beide Bücher sagen, sie sind nicht im Stil trockener akademischer Abhandlungen geschrieben. Es sind einfach so viele Zitate aus Briefen darin, aus den Gedichten, aus dem Malte-Roman, dass man einen wirklich einen sehr lebhaften und intensiven Einblick in Rilkes Gedanken- und Gefühlswelt vermittelt bekommt. Es gibt überhaupt einige Parallelen bei diesen Biografien. Also beide zeichnen keinen Dichter-Eremiten, sondern eben diesen Menschen, der sehr ambivalent ist, mitten im Leben steht, ein rastlos Reisender ist, aber eben immer versucht, auch so Rückzugsorte für sich zu finden. Beide zeichnen ein ähnliches Bild von Rilkes Arbeitsweise, die aus dem Unbewussten, einem Sediment schöpft, das sich dann durch Studium, durch vieles Lesen, durch das Beobachten, das Notieren dann angesammelt hat und aus dem er dann kreativ schöpfen kann. Ich persönlich konnte bei beiden Biografien sehr gut mitgehen. Allerdings muss ich sagen, mit dem Titel von Sandra Richters Biografie, da habe ich Schwierigkeiten. Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben. Sandra Richter verbindet dieses Offene nun mit einer unsäglichen Person, mit Alfred Schuler. Der hat in München als Privatgelehrter gelebt, war sehr Mystiker. Er hat das Christentum abgelehnt, sich der Antike, die verbunden geführt, den alten Römern, und hat sozusagen versucht, das Leben durch Rückgriff auf heidnische Rituale zu erneuern. Also Rilke war in München mit Schuler in Kontakt gekommen und hat sich vorübergehend auch für dessen Weltanschauung begeistert, seine Vorlesungen besucht. Das ist aber sehr relativ. Das ist ein kleiner Ausschnitt in Rilkes wirklich sehr großem und langen und ambivalenten Leben. Und Schuler bekommt hier durch diesen Titel eine Bedeutung, die Sandra Richter dann letztlich in ihrer Darstellung wiederum selbst relativiert. Und das finde ich irritierend.
Leise Kritik also am Ende einer rund 1000-seitigen und insgesamt, wie ich herausgehört habe, hochinteressanten Lektüre von meiner Kollegin Silke Arning. Sie hat die beiden Rilke-Biografien gelesen, die in diesen Tagen erschienen sind. Sandra Richters Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben ist im Insel Verlag erschienen, hat 478 Seiten, kostet 28 Euro. Das Buch von Manfred Koch trägt den Titel Rilke, Dichter der Angst. CH Beck Verlag, 560 Seiten, 34 Euro. Vielen Dank, Silke Arning, für die Mühe und für das Gespräch.
Sehr gern.
Wonder war das von den Smiths. Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Der 1964 geborene Schriftsteller Feridun Çaymoğlu hat sich in seinen Romanen immer wieder von der Geschichte seiner eigenen Familie inspirieren lassen. Das gilt vielleicht in besonderem Maße für seinen neuen Roman, in dem Çaymoğlu seinen Ich-Erzähler mit einer existenziellen Erfahrung konfrontiert, mit dem Tod seines Vaters nämlich. Der Erzähler, ein Schreiberling aus Kiel, wie er selbst sich nennt, bricht von Deutschland aus in die Türkei auf und wählt dafür ein ungewöhnliches Fortbewegungsmittel. Die Reise wird zum Anlass für eine intensive Rückschau auf die Familiengeschichte. Nils Beindker hat Sohn ohne Vater gelesen und Feridun Çaymoğlu zum Gespräch getroffen.
Ohne ein Mobiltelefon würde hier gar nichts funktionieren. Immer wieder vibriert und klingelt es, und überhaupt wird das Erzählen mit einem Anruf in aller Frühe in Gang gesetzt. Eine Mutter ruft ihren Sohn im fernen Deutschland an. Sie teilt ihm mit, dass sein Vater gestorben und zum Gerechten geschritten sei. Viele weitere Telefonate der beiden folgen. Der Sohn siezt seine Mutter beständig und verheimlicht ihr lange, dass er sich nun vaterlos auf den Weg gemacht hat, zu ihr und zum Grab. Feridun Çaymoğlu hat die eigene Familiengeschichte zum Ausgangspunkt für seinen Roman gemacht. Auch er ist ein Sohn ohne Vater geworden.
Es wäre für mich ja äußerst langweilig, wenn ich mich begreifen würde als Vollzugsorgan der Wirklichkeit, meiner Wirklichkeit. Immer dann, wenn ich mit meiner Biografie und mit meiner Wirklichkeit brechen kann, das ist überhaupt ein zweifelhafter Ausdruck, habe ich Lust, mich hinzusetzen und zu schreiben. Es wäre für mich wirklich überhaupt nicht inspirierend gewesen, tatsächlich eine 1:1 Wiedergabe zu versuchen, der Erlebnisse und der Ereignisse.
Der Ich-Erzähler im Roman von Feridun Çaymoğlu teilt einiges mit seinem Erfinder. Wie der Schriftsteller ist er, der sich einmal als Ferdinand vorstellt, unter anderem in München aufgewachsen, als Kind türkischer Eltern, die, versehen mit dem wenig schönen Etikett Gastarbeiter, in den 1960er Jahren nach Deutschland kamen. Er hat eine Schwester, ebenso hat er Medizin studiert und ist dann zur Literatur gekommen. In der Gegenwart des Romans lebt er, mit eigenen Worten ein Schreiberling, in einer Stadt in Norddeutschland. Jetzt ist er, wie Feridun Çaymoğlu, konfrontiert mit einer existenziellen Zäsur. Nichts ist mehr, wie es war.
Was soll ich tun? Meine Schuhe stehen unterm Tisch. Soll ich sie anziehen? Es schickt sich nicht, in bloßen Wollsocken dazusitzen, wenn man seines Vaters gedenkt. Zu dieser Stunde wird das Totengebet gesprochen. Mein Vater, in drei Leintücher gehüllt in der Holzkiste, mein mit Kampferöl gesalbter Vater, die Holzkiste auf der Totenbahre vor dem Gotteshaus, das Totengebet im Stehen, die Grablegung meines Vaters im Leichengewand, das Grab möge ihm weit sein, er ist zum Gerechten geschritten.
Der Tod des Vaters führt den Sohn im Roman auch zu einem logistischen Problem. Er leidet massiv unter Flugangst, folglich ist nicht an eine schnelle Reise zum Grab und zur Mutter zu denken. Çaymoğlu's Erzähler muss die Strecke in einem Wohnmobil zurücklegen, fast 3000 Kilometer in eine Richtung. Zwei Bekannte aus Dortmund, die Brüder Aras und Tan, helfen dem Trauernden. Er borgt sich dafür 15.000 Euro. Aras organisiert, Tan fährt ihn quer durch Mittel- und Osteuropa. Nicht nur dank eines nur als Farbkopie vorliegenden Fahrzeugscheins gestaltet sich die Tour als herausfordernd. Sie wird, kaum überraschend, zur immer wieder berührenden Rückschau zur Geschichte einer Familie aus Deutschland.
Es ist eine, man könnte sagen, seltsame Familie. Es ist aber auch eine Familie, Mutter, Vater, Tochter, Sohn, die überhaupt erst zu ihrer Geschichte in Deutschland findet. Das sage ich für mich, das sage ich aber auch für meinen Vater, für meine Mutter und für meine Schwester. Es ist eine Familie, die bereichert wurde durch Deutschland. Und man kann es lesen als eine Fabel der Fremdheit. Man kann es aber auch lesen als eine Geschichte von vier Menschen, die überhaupt in Deutschland zu dem werden konnten, was sie geworden sind und was sie auch glücklich gemacht hat.
Feridun Çaymoğlu erzählt die Geschichte der Reise zum Grab und mit ihr verbunden die Geschichte einer Familie nicht ohne Augenzwinkern. Trotzdem überwiegt ein melancholischer Grundton. Manche der Szenen sind besonders einprägsam, etwa die, wenn sich der Ich-Erzähler an die Kindertage im Münchner Stadtteil Mosach erinnert und an die aus Erbsenpüree geformten Spielzeugfiguren, die er in Ermangelung von Freunden mit in den Hort nahm, als stille Begleiter. Je näher der Trauernde zum Grab des Vaters kommt, desto fremder wird dieser ihm. Irgendwann fragt sich der Sohn, was er überhaupt weiß vom Vater. Die Mutter wiederum, lange ausschließlich am Telefon präsent, tritt mehr und mehr in das Zentrum. Am Ende wird sie selbst zur Erzählerin. Ein spannender Kipppunkt.
Sie verweist auch darauf, dass sie jetzt nicht als eine Figur vorkommen darf, sondern sie wird stärker und stärker. Ich habe mir gedacht, es darf jetzt nicht nur so sein, dass wir alles gewissermaßen durch die Augen des Sohnes sehen. Es scheint so, als würde er eine Geschichte erzählen, aber die Mutter ist es auch, die dann immer wieder diese Perspektive aufbricht und mit ihrer Sicht kommt, die vielleicht näher an den tatsächlichen Verhältnissen ist als der Blick des Sohnes.
Etliche Zufälle bestimmen den Weg des Trauernden und damit auch Feridun Çaymoğlu's Roman Sohn ohne Vater. Am Ende muss der Reisende eher als geplant zurück nach Deutschland, mit dem Begleiter Tan und dem Wohnmobil. Noch einmal der ganze lange Weg. Wie der sich gestalten mag, lässt Feridun Çaymoğlu offen. Der Ich-Erzähler bricht in aller Herrgottsfrühe auf. Am Frühstückstisch weint er still, die Mutter tut es ihm gleich. Ein kleines Bild, das man beinahe übergehen kann. Sollte man aber nicht. In diesem und vielen anderen intimen und unspektakulär geschilderten Momenten zeigt sich die Tiefe von Feridun Çaymoğlu's Prosa.
Nils Beindker war das über Sohn ohne Vater, den neuen Roman von Feridun Çaymoğlu, erschienen im Verlag Kiepenheuer & Witsch, 288 Seiten, kosten 24 Euro. Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Lesen, hören, so heißt das Literaturfestival, das seit 2007 alljährlich im Kulturzentrum Alte Feuerwache in Mannheim über die Bühne geht. Von der Gründung an fungierte Roger Willemsen als Schirmherr des Literaturfestes. Ab dem Jahr 2013 war er auch der Programmleiter. Seit Roger Willemsens Tod im Februar 2016 zeichnet meine Kollegin Insa Wilke für das Programm von Lesen, Hören verantwortlich. Am kommenden Donnerstag wird nun die 19. Ausgabe von Lesen, Hören mit einem gemeinsamen Auftritt der Autorin Meli Kiak und des Kabarettisten Max Uthoff eröffnet. Und ich begrüße im Studio die Festivalleiterin Insa Wilke. Guten Tag, Frau Wilke.
Ja, hallo, guten Tag.
Nun gibt es ja mittlerweile zahlreiche Literaturfestivals mit unterschiedlichen programmatischen Ansätzen. Wenn Sie beginnen, das Programm für Lesen, Hören zusammenzustellen, wonach suchen Sie? Wie fangen Sie an?
Ehrlich gesagt suchen wir immer gar nicht, weil sich im Laufe des Jahres so rauskristallisiert, wer die wichtigen literarischen Stimmen sind oder die, die uns interessieren, die wir dann auch einladen wollen im Frühjahr in Mannheim. Und es ist so, dass auch die Themen, die uns interessieren, irgendwie ergeben die sich im Laufe des Jahres. Und dann kommt es eher darauf an, zu reduzieren, das, was uns interessiert und die Personen, die uns interessieren. Was wir allerdings oft suchen, ist gute Unterhaltung. Die ist wirklich schwer zu finden. Wir wollen die Leute ja auch zum Lachen bringen, aber wir wollen auch die Intelligenz unseres Publikums nicht beleidigen. Das ist immer die Schwierigkeit. Und dann geht es oft darum, Veranstaltungen zu haben, wie in diesem Jahr mit Meli Kiak, mit Nele Polacek und Dimitri Kapitelmann, wo die Personen, die da auf der Bühne sind, einfach einen Witz haben. Und ich glaube, da werden die Leute schon auch zum Lachen kommen.
Das heißt, Sie können immer noch aus der Überfülle schöpfen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. In den vergangenen Jahren waren viele prominente Autorinnen und Autoren in Mannheim zu Gast. Ich nenne nur stellvertretend Wilhelm Genazzino, Uwe Timm, Juli C. oder auch Judith Herrmann. So wie man Sie eigentlich kennt aus dem Literaturbetrieb, ist Prominenz aber vielleicht nicht das erste Kriterium, auf das Sie schauen. Wie baut man ein Festivalprogramm, das dem eigenen Anspruch und zugleich dem des Publikums gerecht wird?
Da hat mir der Schriftsteller Stan Nadolny, als ich noch ganz jung war, mal den entscheidenden Tipp gegeben. Der hat nämlich ganz toll moderiert und ich habe ihn dann gefragt, woher wissen Sie, was das Publikum interessiert? Und er hat gesagt, das weiß ich nicht, ich mache das, was mich interessiert. Und daran halten wir uns auch so ein bisschen. Wir wollen dem Publikum ein Gegenüber sein und wir verstehen das Publikum als Gegenüber. Daraus ergibt sich die Art unserer Programmarbeit. Und außerdem bin ich ja nicht alleine. Ich habe zum Beispiel einen jungen Kollegen, eine junge Kollegin, Nils Kubetz und Johanna Hasse, mit denen ich das Programm mache und auch das Team der Feuerwehr. Wache spricht mit, so ergibt sich schon auch eine Breite der Interessen und eine Breite der Personen, die für verschiedene Leute wichtig sind.
Das heißt, Sie legen tatsächlich Wert auch darauf, dass unterschiedliche Perspektiven schon bei der Programmplanung einfließen.
Ja, unbedingt, weil gerade die jüngere Generation anders auf die Literatur schaut und andere Stimmen auffällig findet als ich und die Mischung macht's dann.
Sie hatten es schon gesagt, eröffnet wird das Festival am kommenden Donnerstag von der frisch gekürten Heinrich-Mann-Preisträgerin Meli Kiak und dem Kabarettisten Max Uthoff. Solche überraschenden Konstellationen sind ja stilbildend für das Programm schon seit Jahren. Machen Sie doch vielleicht mal einen kleinen Gang mit uns durch die Veranstaltungen, die uns in diesem Jahr erwarten.
Ja, ich kann mal drei Beispiele für solche Paarungen auch herausheben. Das eine ist ein literarischer Geheimtipp, eine Kombination aus den Schriftstellern Joshua Groß und Franz Friedrich. Das wird, glaube ich, ein intimer, feiner, intensiver Abend mit zwei Autoren, die erstmal auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen, aber beide für eine neue literarische Sprache stehen. Und ich bin ganz gespannt, wie die miteinander reden werden über das, was sie beschäftigt und was uns im Publikum dann vielleicht auch beschäftigen wird. Ein anderes Beispiel ist ein Power-Abend. Abend, vermute ich. Asal Dadan und Samira El-Wassil haben wir eingeladen. Ich nehme an, dass es bei den beiden auch ganz stark um die aktuellen Debatten im politischen Wahlkampf geht. Das sind Themen, die die beiden immer beschäftigen, die sie auch gerade Samira El-Wassil kommentiert. Und ich glaube, da wird es uns ziemlich um die Ohren wehen. Und ein anderes Beispiel für so eine Paarung, die Sie ansprechen, ist die Schriftstellerin Esther Dischereit, die sich gewünscht hat, mit dem jungen Anwalt Onur Üsata zu sprechen. Esther Dischereit hat einen Roman geschrieben über, ich vereinfache jetzt, die jüdische Community in Deutschland. Und Onur Üsata hat ganz auffallende, wichtige Prozesse mitbegleitet, mitgeführt zu den Verbrechen, die in Konzentrationslagern begangen wurden. Und da bin ich gespannt, was da passieren wird. Ich weiß es selbst nicht genau.
Was auch auffällig ist, Sie setzen im Programm starke und ja durchaus auch provokative politische Akzente. So gibt es beispielsweise eine Lesung aus dem von Sebastian Köthe herausgegebenen Band Gedichte aus Guantanamo oder auch einen Auftritt des palästinensischen Schriftstellers Abdelrahman Al-Kalak. Warum ist es für Sie als Festivalleiterin wichtig, auch solche Stimmen zu Wort kommen zu lassen?
Gar nicht aus Provokation. Es geht an beiden Abenden um die Kraft der Kunst tatsächlich. Und Abdelrahman Al-Kalak ist einer der interessanten jungen Autoren. Sein Buch Übergangsritus erzählt von den Schwierigkeiten, mit dem Erbe der Eltern und Großeltern umzugehen, von dem Wunsch, eigentlich nur schreiben zu wollen, von der Einsamkeit auch in dieser Konstellation und auch von Schuld, also Themen, die ein deutsches Publikum eigentlich interessieren müssten. Er ist einer, den wir eingeladen haben aus literarischen Gründen, aber natürlich geht es mir und uns auch darum, wie man das immer so sagt, die Räume offen zu halten und Raum zu geben für unterschiedliche Stimmen und Perspektiven, gerade auch zu Debatten, die die Öffentlichkeit bewegen. Was den Guantanamo-Abend angeht, da passiert, glaube ich, wirklich etwas sehr Besonderes. Sebastian Köthe bringt nämlich Kunstwerke mit, also bildende Kunst, Gemälde, die einzigartig sind auf der Welt. Er bringt die Originale mit von Gefangenen, die in Guantanamo gemalt haben, die in Guantanamo unter schwierigsten Bedingungen entstanden sind. Und als ich die gesehen habe, die rühren einen wirklich zu Tränen, weil man da den Willen zur Schönheit, den Wunsch nach einem friedlichen Leben sich ausdrucken sieht. Und um diese Themen wird es gehen, auch an dem Abend. Und außerdem ist er natürlich sehr aktuell, wenn man guckt, was Trump so mit Guantanamo vorhat. Also es ist im Prinzip auch ein Abend über die Politik der USA unter Trump.
Durchaus auch ein interdisziplinärer Ansatz. Ich hätte noch eine etwas allgemeinere Frage, Stichwort Öffentlichkeit. Wir wissen alle, die Verlagsbranche ist in der Krise, die Buchverkäufe im Bereich der klassischen Belletristik sinken. Was den Markt derzeit einigermaßen stabil hält, sind die riesigen Umsatzzahlen im Bereich der sogenannten New Adult Romane. Was denken Sie, hat ein anspruchsvoll kuratiertes Literaturfestival wie Lesen, Hören in seiner Vermittlerrolle vielleicht jetzt eine besondere Verantwortung, auch im Hinblick darauf, dass ja die Literaturkritik deutlich an Einfluss verloren hat, wie wir beide wissen?
Ja, also würde ich auch so sehen. Ich glaube tatsächlich, es geht darum, Vertrauen zu schaffen durch eine ganz konsequente Programmarbeit. Also sich nicht scheu machen zu lassen von vielleicht kurzen Einbrüchen oder von Irritationen, sondern wirklich Vertrauen zu schaffen, dass die Leute wissen, sie können zu uns kommen und wissen vielleicht gar nicht, was an dem Abend passieren wird, aber sie werden hinausgehen und sagen, boah, war das ein toller Abend. Das nehme ich jetzt mit in meinen Alltag der nächsten Woche. Und tatsächlich ist uns das so, spiegelt uns das das Publikum immer wieder gelungen und das sind natürlich die schönsten Abende als Veranstalterin. Ich glaube, wir haben tatsächlich alle die Verantwortung, das zu halten, woran wir glauben, was Sie jetzt auch literarischen Anspruch genannt haben, aber durchaus auch in der Breite der Stimmen und Themen. Und ich glaube, wir haben im Veranstaltungsbereich den Vorteil, dass wir es nicht mit imaginären Leserinnen und Lesern zu tun haben, sondern die sitzen ja tatsächlich vor uns. Die spiegeln uns, was sie wollen und dass sie herausgefordert werden wollen. Das ist, glaube ich, der Vorteil im Vergleich zu Redaktionen, die dann immer von imaginären Lesern sprechen, die genau das wollen und das nicht. Also wir haben da andere Erfahrungen.
Lesen, Hören heißt das Literaturfestival, das am kommenden Donnerstag in der Alten Feuerwache in Mannheim eröffnet wird. Ich sprach mit der Programmleiterin und Literaturkritikerin Insa Wilke. Frau Wilke, viel Erfolg für das Festival und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Biology, come round.
Fati, so hieß der großartige Roman, mit dem die österreichische Autorin Monika Helfer im Jahr 2021 ihrem Vater ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Das Buch stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Nun legt Monika Helfer die zentrale Geschichte dieses Romans noch einmal in überarbeiteter Form als Legende vor. Ihr Vater ist, so der Titel, der Bücherfreund, der sich als Leiter eines Erholungsheims für Kriegsinvalide vor allem um seine Bibliothek gekümmert hat. Die Berliner Künstlerin Kat Mentschik hat das Buch mit Illustrationen ergänzt und Jörg Margenau hat hingeschaut.
Im Hintergrund die Berge, im Vordergrund die Bücher. Bücherberge sozusagen. Die Berge schneebedeckt, die Bücher ein Stapel als weißer Schatten. So sieht das Umschlagbild für Monika Helfers schmuckes Büchlein »Der Bücherfreund« aus. Wenn man es aufschlägt, riecht es nach Druckerschwärze und nach Farbe. Das liegt an den Illustrationen von Kat Mentschik, die auch das Titelbild gestaltet hat. Viele Tiere sind da zu sehen, ein Rehbock, ein Schimpanse, übergroße Insekten und Bücher, gestapelt oder aufgeblättert, sodass sie zu fliegen scheinen wie Schmetterlinge, Bücher auf einer Bergwiese und Bücher im Bücherregal. All das sind Motive aus Monika Helfers Geschichte. Es ist die Geschichte ihres Vaters und die Geschichte ihrer eigenen Kindheit auf der Cengla, einem Alpenhochplateau im Vorarlberg.
Mein Vati war der Bücherfreund, ein blasser Mann, der das Wetter mied und Tag und Nacht über seinen Büchern saß. Das heißt, wenn er Zeit hatte. Und Zeit hatte er viel. Er liebte seine Bücher mehr als die Menschen, denn die konnten ihm Böses antun. Die Bücher niemals und nie.
Die Geschichte ihres Vaters hat Monika Helfer vor ein paar Jahren schon einmal in dem Roman Fati erzählt. Jetzt liefert sie die Kurzversion als Legende, konzentriert aufs Wesentliche. Das Wesentliche aber sind die Bücher. Der Vater, kriegsversehrt, weil ihm als Soldat Hitlers in Russland ein Bein erfror und amputiert werden musste, verliebt sich im Lazarett in die Krankenschwester, die beiden heirateten und leiteten nach dem Krieg ein Kriegsopfererholungsheim hoch oben auf der Cengla. Dort wurde Monika Helfer, ihre Schwester und ihr Bruder geboren. Ein Heidelberger Professor, dessen kriegsbeschädigter Sohn dort dauerhaft unterkam, spendete seine Büchersammlung, die der Vater sorgsam hütete. Zur 2998 Bände umfassenden Bibliothek hatte außer ihm selbst nur die Tochter Monika Zutritt.
Er zeigte mir, wie man ein Buch richtig aufschlägt, damit der Buchrücken nicht schief und die Fadenheftung nicht versehrt wird. Man nimmt ein Buch aus dem Regal, streicht mit den Fingern beider Hände darüber, dann öffnet man es leicht, steckt die Nase hinein und riecht. Und dann erst blättert man und sucht eine Stelle, die man lesen möchte.
Die Bücher sind die Unversehrten im kriegsversehrten Heim. Weil Menschen Böses tun, müssen die Bücher vor ihnen geschützt werden. Gleichwohl ist der Vater ein leidenschaftlicher Leser und verhinderter Wissenschaftler. Bücher und Wissenschaft gehören für ihn zusammen. Das Menschheitswissen ist sein Trost. Als unehelicher Sohn eines reichen Bauern und seiner Magd brachte er sich als Kind selbst Lesen und Schreiben bei, wuchs in einem Klosterinternat auf und hätte studiert, wenn nicht der Krieg dazwischen gekommen wäre. Sein größter Wunsch, dass eines Tages sein Name mit einem Doktor davor an der Tür eines Laboratoriums stehen möge, ging deshalb nicht in Erfüllung. Ganz ähnlich klingt dann aber auch der Wunsch der Tochter.
Beim Nachhausegehen fragte er mich aus, was ich einmal werden möchte. Ich sagte, ich möchte Schriftstellerin werden. Da lachte er und fragte, warum. Ich sagte, ich möchte, dass irgendwann mein Name auf einem Buchrücken steht.
Wie wir wissen, hat dieser Wunsch sich erfüllt. Nach Monika Helfers Roman Fati ist auch die Legende vom Bücherfreund ein Vermächtnis, mit dem die Welt der Bücher, der sich der Vater verschrieben hatte, auf ganz andere Weise bewahrt wird. Das Kindheitsparadies, nichts anderes war diese abgelegene Bergwelt mit dem Bücherschatz im Herzen, war wie jedes Paradies nicht von Dauer. Die Mutter starb, das Heim wurde aufgelöst und in ein Hotel umgewandelt, die Familie musste raus, die Bibliothek sollte im Antiquariat verramscht werden. Diesen Gedanken konnte der Vater nicht ertragen und suchte nach einem Weg, um die Bücher, wenigstens die guten, also fast alle, zu retten. Doch wie unterscheidet man gute von schlechten Büchern? Seine Antwort ist einfach: am Geruch. Bei guten Büchern verwendet der Buchbinder besseres Papier und besseren Leim. Aber natürlich weiß er auch, dass erst die Lektüre wirklichen Aufschluss gibt. Der Vater kann sich von keinem einzigen seiner Bücher trennen. Der Stoff mag mehr oder minder autobiografisch sein, doch Monika Helfer ist meilenweit entfernt von der gängigen autofiktionalen Literatur, etwa von Annie Ernaux, Édouard Louis oder Karl-Ove Knausgård. Ihr nahezu märchenhafter »Es-war-einmal-Tonfall« katapultiert das Erzählte aus der bloßen Erlebnishaftigkeit heraus. Die Verdichtung des Stoffs und die reduzierte Sparsamkeit des Ausdrucks, die zu knappen, präzisen Sätzen führt, sind geradezu das Gegenteil der barocken Überfülle eines Knausgård-Romans. Diese Verknappung konnte man schon in Helfers vorigem Werk, der 365 Geschichten für jeden Tag umfassenden Sammlung »Wie die Welt weiterging« bewundern. In »Der Bücherfreund« gelingt es ihr erneut, historisches Material oder ganz Alltägliches in Literatur zu verwandeln und etwas entstehen zu lassen, das aus sich heraus lebt, so wie der Vater, der hier zu einer unvergesslichen Figur geworden ist.
Sagt Jörg Margenau über die bibliophile Ausgabe von »Der Bücherfreund«, ein Buch der Österreicherin Monika Helfer über ihren Vater. Kat Menschik hat es illustriert, erschienen ist das Buch im Hansa Verlag, hat 80 Seiten und kostet 22 Euro. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swrkultur.de. Die Musik kam heute von The Smiths aus dem Album Meat is Murder. Für die Technik war John Kroll verantwortlich. Mein Name ist Christoph Schröder und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Such a shock, I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, such as that sound, it's such a sad thing. I'd like to drop my trousers to the Queen. Every sensible child will know what this means. The poor and the needy are selfish and greedy on her terms. And if the day came when I felt a natural emotion, I'd get such a shock I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, it's such a sad sound. Such a sad thing. And when I